gibt es den letzten Teil unserer Serie über das Vaterunser. Und ich lese das Vaterunser jetzt vor. Das letzte Mal, wisst ihr noch, über was wir geredet hatten? Genau, und führe uns nicht in Versuchung. Und heute lese ich euch das Vaterunser nach der Einheitsübersetzung vor. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Und ich verspreche euch, diesmal wird es richtig interessant mitzulesen. Auch wenn ihr nicht den genauen Wortlaut vielleicht verfolgen könnt, weil ihr eine andere Bibelübersetzung habt. Aber ich sage da gleich was dazu, warum es heute so interessant wird. Matthäus Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Da heißt es, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von deinem Bösen. Ja, und da ist Schluss. Wer hat die Einheitsübersetzung? Könnt ihr das bestätigen? Niemand. Okay, geht's bei euch noch weiter? Wir haben bisher immer weitergelesen. Und von evangelischer Seite kennen wir das auch. Ich erinnere mich noch gut, als ich bei meinem ersten katholischen Gottesdienst war, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, da habe ich gedacht, warum hören die jetzt auf? Da kommt doch noch was. Und in manchen Bibeln ist es drin, weil hat jemand eine Bibel, wo es drin ist, wie es noch weitergeht? Oder steht es bei euch allen nicht drin? Jetzt gebt mir mal kurz ein Zeichen, manche haben doch ihre Bibel. Ist es drin oder nicht? Der Teil, der jetzt kommt. Denn dein ist das Reich. Steht es irgendwo? Nein? Fußnote? Klammern? Was ist jetzt los? Jetzt dachten wir doch, wir haben alle dieselbe Bibel und da steht doch dasselbe drin. Und jetzt plötzlich, in den einen Bibeln ist es drin, in den anderen ist es eingeklammert, in den dritten ist es als Fußnote, in manchen Bibeln fällt es womöglich ganz. Die einen beten es, die anderen beten es nicht. Da könnt ihr auf Wikipedia ja mal nachgucken, da sind die Versionen so nebeneinander. Und wie man sich dann irgendwann mal auf eine ökumenische Version geeinigt hat, da haben sich in dem Fall jetzt die Protestanten durchgesetzt und haben diesen Schluss noch mit dabei. Man nennt es die Doxologie, also der Lobpreis sozusagen. Und ich denke, wir haben das alle im Ohr, wir haben das jetzt auch oft genug gehört, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, und das ist heute dran. Und jetzt stellen wir fest, irgendwie scheint es in manchen Bibeln gar nicht drin zu sein. Was ist da los? Und in der Tat ist es so, dass dieser Text in vielen Handschriften, also jetzt muss ich einfach ein bisschen was dazu sagen für diejenigen, die das jetzt noch nicht so wissen. Die Bibel wurde am Anfang ja einfach aufgeschrieben, in dem Fall der Matthäus hat es aufgeschrieben von Hand. Damals gab es ja noch keine Computer, keine Schreibmaschine. Der Matthäus hat es aufgeschrieben auf Papyrus oder auf Pergament oder ja, viele andere Dinge gab es damals noch nicht. Und in diesem ganzen Evangelium, das hat er dann weitergegeben an irgendjemanden. Da haben manche Leute gedacht, Mensch, das ist so super, das müssen wir auf jeden Fall abschreiben. Und dann haben sie es kopiert, haben es von Hand abgeschrieben. Und so ist es immer wieder abgeschrieben worden. Man hat eigentlich sehr genau darauf geachtet, es möglichst genau abzuschreiben. Aber ihr wisst es selber, wenn man Dinge abschreibt, da können dann ab und zu auch mal Fehler passieren. Oder mancher hat sich gedacht, aber das hat mir doch schon mal jemand vorgelesen und da war doch irgendwie noch was und da haben sie zum Teil Sachen dazugetan oder weggetan. Und jetzt weiß ich, dass manche Leute da ganz nervös werden und sagen, ja, Moment, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was eigentlich zur Bibel gehört oder nicht. Es gibt heute so viele Abschriften, die man hat, die man auch zeitlich einordnen kann, wo man sehen kann, wer hat von wem abgeschrieben, wo man relativ genau heute sagen kann, was der Matthäus ursprünglich geschrieben hat. Das Original ist von keiner biblischen Schrift erhalten, aber ich habe das hier mal gezeigt, vom Neuen Testament gibt es über 5000 Handschriften. Wenn ihr vergleicht, dass es von den wichtigsten Schriften von Julius Caesar gerade mal eine Handvoll gibt, ist es sehr viel mehr, als wir von jeder anderen historischen Schrift aus diesem Zeitraum haben. Und insofern können wir uns vollkommen entspannt zurücklehnen und können einfach feststellen, dass der Text, den wir heute haben, wirklich, dass wir da wissen, wie das Original ausgesehen hat. Und da stellt man in der Tat fest, dass die ältesten Handschriften, die wichtigsten Handschriften, die genauesten, die vollständigsten, also zum Beispiel der Codex Sinaiticus oder der Codex Vaticanus, diesen Text nicht haben. Könnt ihr jetzt genau aufzählen, wo das drin ist und wie das drin ist, und da gibt es verschiedene Versionen noch, wie das drin ist. Ich sage auch gleich noch was dazu, warum das so gekommen ist. Aber wir müssen feststellen, dass Matthäus diesen Schluss vermutlich nicht geschrieben hat. So wie wir den kennen und wie wir ihn beten, stammt er vermutlich nicht von Matthäus. So. Wer möchte, kann das auch noch mal in einer Parallelstelle im Lukasevangelium nachlesen. Da ist es noch etwas kürzer und da fehlt dieser Schluss auch. Aber warum ist dieser Schluss überhaupt dazugekommen? Nun, man hat relativ bald angefangen, diesen Text, den der Matthäus überliefert hat, zu nehmen und den als Gebet in den Gottesdienst einzubauen, so wie wir das heute kennen. Und man nennt sowas dann eben ein liturgisches Gebet. Das heißt, man hat es gemeinsam gesprochen und im Rahmen einer Liturgie verwendet. Und bei liturgischen Gebeten war es damals üblich, dass man das Gebet eben mit einer solchen Doxologie abgeschlossen hat. Ihr findet sowas Ähnliches zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 18. Da schreibt Paulus am Ende dieses Briefes: Der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen, ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. So, das war so, wenn man ein bisschen was Liturgisches, ein bisschen was Salbungsvolles gemacht hat, war das eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil eines solchen Gebetes. Wir finden das auch nochmal in 1. Chronik 29, das kommt also so aus der jüdischen Tradition. Da geht es, wenn ich mich richtig entsinne, um die Einweihung des Tempels. Die werden wir nachher nochmal behandeln. 1. Chronik 29, 11 bis 13. Da ist das Gebet folgendermaßen: Dein Herr sind Größe und Kraft, Ruhm und Glanz und Hoheit. Dein ist alles im Himmel und auf Erden. Herr, dein ist das Königtum. Du erhebst dich als Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist der Herrscher über das All. In deiner Hand liegen Kraft und Stärke. Von deiner Hand kommt alle Größe und Macht. Darum danken wir dir, unserem Gott, und rühmen deinen herrlichen Namen. So, das war auch so ein Abschluss von so einem Segnungsgebet. Und so sehen wir, dass das vermutlich daher kommt, und da sind sich die Ausleger eigentlich auch relativ einig, dass diese Doxologie hinzugefügt wurde, als man begonnen hat, dieses Gebet eben im Rahmen einer Liturgie im Gottesdienst zu verwenden. Und nachdem man es nun im Gottesdienst immer wieder gehört hat, hat man angefangen, das eben auch zu dem Matthäusevangelium mit reinzuschreiben, obwohl es ursprünglich da nicht drin stand. Und trotzdem hat Gott dafür gesorgt, dass wir heute relativ genau wissen, dass das Original ohne diesen Schluss war. Auf der anderen Seite können wir jetzt mal zurückfragen, was ist in dem Schluss eigentlich falsch? Oder was ist da schlimm? Oder was ist da seltsam? Und wir müssen feststellen, da ist weder was schlimm, noch was seltsam, noch was falsch. Das widerspricht auch nicht dem Rest der Bibel. Insofern habe ich auch kein Problem, das zu beten. Ursprünglich steht es vermutlich nicht im Evangelium drin. Und trotzdem werde ich heute darüber predigen. Jetzt könnt ihr sagen, heute haben wir zum ersten Mal eine Predigt gehabt über einen Text, der eigentlich nicht zur Bibel gehört. Und irgendwie gehört er doch zur Bibel. Also, ich weiß, dass es manchen jetzt vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten macht, aber ich denke, wir dürfen der Wahrheit ruhig ins Gesicht schauen. Die ist auch nicht schlimm. Die Bibel ist sicher. Der Text, den wir haben, ist sicher. Wir wissen ziemlich genau, wie das Original war. Und an den Stellen, da habe ich auch schon Predigten drüber gehalten. Und wer da immer noch Probleme hat, darf mich gerne hinterher danach fragen. An den Stellen, wo es immer noch unsicher ist, das sind Kleinigkeiten, die letztendlich nicht wirklich bedeutsam sind für die Lehre der Bibel. Und das, was wir heute hören werden, das passt nun hundertprozentig zu dem, was im Rest der Bibel steht. Und insofern werden wir viele Bibelstellen uns heute noch anschauen, die das untermauern, was hier am Ende des Vaterunsers steht. Und deswegen würde ich einfach sagen, ist die Verherrlichung Gottes am Ende eines Gebetes unpassend? Und ich hoffe, dass ihr mir zustimmt. Es ist nicht unpassend, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was in dem Vaterunser alles drinsteht, da ist mir jetzt eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, wenn wir die Doxologie noch weglassen und eigentlich nur das nehmen, was der Matthäus ursprünglich aufgeschrieben hat, dann fehlt mir da schon noch was. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter und so fort. Und vergib uns unsere Schuld und erlöse uns von dem Bösen. Und ich habe mir gedacht, und was ist mit Dankesagen? Fehlt irgendwie. So, ist Jesus der Meinung, dass wir nicht Danke sagen sollen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Jesus uns ein Muster gegeben hat, wo er gesagt hat, genau so müsst ihr beten und das gehört rein und das gehört nicht rein und das macht er einfach genau so. Das ist nicht das, wofür Jesus dieses Gebet gegeben hat. Sondern er hat den Jüngern einen Hinweis gegeben, was sie beten können, in welcher Art und Weise sie beten können, aber dass wir uns zum Beispiel bei Gott bedanken, dass wir Danke sagen für all das, was er uns gegeben hat, das finde ich, ist vielleicht sogar so selbstverständlich, dass Jesus das gar nicht sagen musste, weil es sowieso dazu gehört hat. Und genauso Gott zu verherrlichen, musste Jesus vermutlich nicht extra erwähnen, weil es für ihn einfach dazu gehört hat. So, das jetzt einfach als Einleitung. Zu dem ersten Teil möchte ich gar nicht so furchtbar viel sagen, dein ist das Reich. Das greift diese Bitte vom Anfang auf, dein Reich komme. Und deswegen möchte ich da nicht mehr so viel dazu sagen. Tatsache ist einfach, dass Jesus uns hier nochmal daran erinnert, oder wer immer diese Doxologie geschrieben hat, erinnert uns daran, dass unser Vater im Himmel herrscht. Er ist derjenige, der die Herrschaft hat. Er ist derjenige, dem das Reich gehört. Also wenn wir heute noch einen König oder ein Kaiserreich hätten, dann würde dieser König über das Reich herrschen. Also wir haben ja heute kein Reich mehr. Das hat ja 1945 aufgehört und das war in gewisser Weise auch gut so, aber dieses Konzept des Reiches ist für uns heute in der Demokratie vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil bei uns hat keiner das Reich, also die Frau Merkel hat nicht die Bundesrepublik Deutschland und auch der Herr Gauck hat die Bundesrepublik Deutschland nicht, sondern wir haben unser Land, wir sind eine Demokratie. Aber in der Monarchie, auf dessen Hintergrund ja dieses Gebet auch formuliert wurde, da war das so, dass einer der Herrscher war. Und den konntest du auch nicht abwählen oder sowas, sondern der hat geherrscht, dem hat das Reich gehört. Und so heißt es hier in diesem Gebet, dein ist das Reich, dir gehört das Reich, du bist derjenige, der herrscht. Und niemand kann dir diese Herrschaft streitig machen. Und das heißt auch, wenn wir darum bitten, dein Reich komme, dann werden wir am Ende daran erinnert, dass Gott sein Reich aufrichten wird und dass niemand ihn daran hindern kann. Er ist derjenige, dem das Reich gehört, er ist derjenige, der dieses Reich aufrichtet. Und dieses Reich, und das möchte ich auch nochmal bloß uns erinnern, 1. Korinther 4, Vers 20 schreibt Paulus, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Also das reiht sich so ein bisschen ein in das, was wir auch kürzlich von Frank Uphoff gehört haben, wo Gott einfach beschlossen hat, sein Reich zu bauen in Kraft. Und diese Kraft, die erhalten wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und das leitet über zu dieser zweiten Aussage in dieser Doxologie, dein ist die Kraft. Also das Reich Gottes besteht in Kraft und jetzt sind wir bei der Kraft, dein ist die Kraft. Und das griechische Wort, was hier steht, das heißt Dynamis. Und wir kennen das vom Dynamit. Da ist Kraft dahinter. Und das ist allerdings nicht nur Kraft, sondern das ist auch eine Fähigkeit oder da geht es um Wunder oder im einfachsten Fall heißt es schlicht und ergreifend Bedeutung. In 1. Korinther 14, Vers 11 sagt Paulus uns zum Beispiel, wenn ich nun den Sinn der Laute nicht kenne, bin ich für den Sprecher ein Fremder, wie der Sprecher für mich. Und das Wort, was bei uns Sinn übersetzt ist, ist im Griechischen das Dynamis, wenn ich die Kraft der Worte sozusagen nicht verstehe. Also das kann ganz, ganz viele Dinge heißen, möchte ich da jetzt nicht durch all diese Sachen durchgehen. Das Wort, was oder die Bedeutung, in der es verwendet wird, die finde ich dieser Verwendung in diesem Schluss des Vaterunsers am nächsten kommt, die finden wir in 1. Korinther 12, Vers 7 bis 10, da werden die Geistesgaben aufgezählt. Ich möchte es einfach uns nochmal kurz lesen. 1. Korinther 12, Verse 7 bis 10, da heißt es, Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, und da steckt nun dieses Wort Dynamis wieder drin, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenreden, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Und da sehen wir, dass diese Kraft, die Gott hat, diese Kraft, in der er sein Reich baut, dass er die seinem Volk austeilt, wenn er daran denkt, dass Jesus seine Jünger ausgeschickt hat und dass er gesagt hat, ich möchte, dass ihr das Evangelium weitertragt, ich möchte, dass ihr diese Gemeinde baut. Dann hat er gesagt, und jetzt, wenn ich von euch gehe, jetzt bleibt ihr in Jerusalem und ihr wartet, bis was kommt? Die Kraft, genau, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, nämlich am Pfingsten. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Er möchte sein Reich bauen, aber er möchte sein Reich bauen in Kraft. Und deswegen sollten die Jünger warten, bis sie die Ausrüstung dazu hatten, bis der Heilige Geist gekommen war, mit diesen Gaben, mit diesen Befähigungen, die er einfach mitbringt. Und das ist eigentlich das, wie Gott sich das vorgestellt hat. In Hebräer 2, Vers 4 finden wir das Dynamis nochmal. Da heißt es auch, Gott selbst hat dies bezeugt durch Zeichen und Wunder. Da ist dieses Dynamis wieder, diese Kraft wieder drin. Durch machtvolle Taten aller Art und Gaben des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden waren über Jahrhunderte, man kann fast schon sagen Jahrtausende, diejenigen, die Gottes Wort bewahrt haben, die sein Bundesvolk waren, mit denen Gott den Weg gegangen ist. Und da war, über hunderte von Jahren gab es da keine Veränderung. Die haben das Wort Gottes bewahrt, die haben sich mehr oder weniger an seine Gesetze gehalten. Und so war der Glaube an den einen wahren Gott eigentlich bei den Juden als Verwalter sozusagen in ihrer Verantwortung. Und jetzt taucht plötzlich dieser Jesus auf und stellt alles auf den Kopf und sagt, also ich löse das Gesetz nicht auf, ich mache es eigentlich noch ein bisschen schärfer, wir haben da auch kürzlich was drüber gehört. Und ich erzähle euch jetzt was über einen neuen Zugang. Es geht um eine Beziehung zu eurem Vater im Himmel. Das war bei den Juden auch irgendwie nicht so wirklich bekannt. Und dann sagt er, und dann werde ich für eure Sünden sterben. Und das ist jetzt der Weg, den ihr gehen sollt. Und dann kommen die Jünger hinterher und sagen, Jesus ist gestorben für unsere Sünden und er ist auferstanden. Gott hat sich dazugestellt. Und jetzt erzählen wir euch, dass der Weg nicht mehr darin besteht, dass ihr das Gesetz halten müsst, sondern ihr müsst an Jesus glauben. Und wenn ich jetzt Jude gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, ihr könnt mir viel erzählen. Da kommt irgendjemand daher und behauptet, so funktioniert's. Und deswegen hat Gott das, was die Leute gesagt haben, bestätigt. Er hat es durch Wunder bestätigt, er hat es durch Heilungen bestätigt und hat einfach gesagt, gezeigt, das, was die Leute euch hier sagen, das ist wirklich die Wahrheit. Ich habe mich mit meiner Frau gestern Abend unterhalten, die macht heute bei den Kindern, geht sie nochmal ganz kurz auf die Auferstehung ein, und da war die Frage, warum war es eigentlich so wichtig, dass Jesus aufersteht? Es hätte doch gereicht, wenn er gestorben wäre für unsere Sünden. Dann wäre doch alles bezahlt gewesen. Aber das ist genau der Punkt, wenn Jesus nur gestorben wäre und nicht auferweckt wäre, dann hätte man immer fragen können, ja, wer weiß, ob das wirklich dieses Opfer war, was Gott angenommen hat. Aber dadurch, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten, bestätigt Gott dieses Opfer und sagt, Jesus war dieses sündlose Opfer, was ein für alle Mal die Schuld der Welt weggenommen hat. Da setzt Gott sein Siegel drauf durch die Auferstehung. Und so ähnlich setzt Gott sein Siegel unter die Verkündigung der Apostel und sagt, das ist Wahrheit, indem er es bestätigt durch Zeichen und Wunder. Galater 3, Vers 5, das nochmal als Abschluss zu diesem Teil, wird es nochmal aufgegriffen. Und da heißt es, warum gibt euch denn Gott den Geist und bewirkt Wundertaten unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens angenommen habt? Und da sehen wir, dass es auch nicht aufgehört hat mit der ersten Zeit der Jünger, sondern dass diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes auch heute noch da sind und dass wir uns einfach auch danach ausstrecken sollten. Dass das nicht nur für die Jünger war, das möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Lukas 9, Vers 1. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag das ruhig mal auf. Wir werden nachher nochmal im Lukas etwas weitergehen. Lukas 9, Vers 1. da sendet Jesus Jünger aus. Und da steht wieder dieses Wort Dynamis, von dem es heute die Rede sein soll. Lukas 9, Vers 1, da heißt es, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, also seine 12 Jünger, die 12 Apostel, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das waren ja auch die 12 Apostel, das waren ja besondere Leute. Und das stimmt, das war nicht irgendjemand, sondern das war der engste Kreis seiner Jünger, das waren die Leute, die Jesus beauftragt hat, als allererstes mal diese gute Botschaft weiterzutragen. Aber es blieb nicht bei diesen 12 und das sehen wir ein paar Seiten weiter, oder vielleicht ist bei dir auch bloß eine Seite, Lukas Kapitel 10. Da schickt Jesus nicht die 12 aus, sondern 70. Und dann kommen diese 70 zurück und sagen, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Das heißt, nicht nur die 12 Jünger haben von Jesus diese Kraft bekommen, sondern auch die 70. Wer waren die 70? Wir kennen noch nicht mal deren ihren Namen. Und da sehen wir schon, es geht über die 12 hinaus. Es geht mindestens auf die 70. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, da war Jesus da und die haben eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt und was weiß ich warum. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter beim Lukas-Evangelium. Ans Ende des Lukas-Evangeliums, Kapitel 24. Bevor Jesus, also nach seiner Auferstehung und bevor er dann wieder zurückgeht zum Vater, da sagt er zu seinen Jüngern Folgendes. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und da ist wieder dieselbe Kraft. Und jetzt frage ich euch, wie viele Leute waren am Pfingsten dabei? Bibelkenner an die Front. Bitte? Na, 3000 war hinterher, die haben sich hinterher bekehrt. 120. Könnt ihr mal nachlesen. Das werden immer noch mehr. Und dann kommen 3000 Leute zum Glauben. Und dann werden Paulus und Petrus eingesperrt. Und dann kommen sie wieder raus. Und dann sind sie zusammen, haben eine ganz starke Gebetsversammlung. Und dann beten sie, dass Gott ihnen die Kraft schenkt, weiterhin auch im Angesicht der Verfolgung die Botschaft zu verkündigen. Und was passiert? Gott gießt nochmal seinen Heiligen Geist auf. Ich weiß nicht, wie viele da dabei waren. Ob alle dabei waren, 3000, keine Ahnung, oder 5000. Oder meistens wurden dann ohnehin ja bloß die Männer gezählt. Das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da waren also mindestens mal hunderte von Leuten beieinander. Und Gott gießt seinen Geist aus. Und die fangen an zu weissagen und in Zungen zu reden und was weiß ich was. Und so sehen wir, dass diese Kraft nicht nur für ein paar wenige ist, sondern dass das was ist, was Gott seinem Leib gegeben hat. Und das heißt nicht, dass jeder von uns täglich, was weiß ich, irgendwelche Wunder tut und so. Aber das heißt, dass der Leib Christi, die Gemeinde, von Gott ausgerüstet wurde mit dieser Kraft. Und dass Gott Einzelne befähigt, immer wieder Dinge zu tun, die wir menschlich nicht tun können. Letztendlich sind es auch nicht wir. Also selbst wenn der Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus, sei gesund. Dann hat eigentlich nicht der Petrus diesen Gelähmten geheilt, sondern Jesus hat es getan. Er sagt ja auch, im Namen Jesu. So, das heißt, auch wenn wir letztendlich diejenigen sind, die handeln, eigentlich ist es Gott, der handelt. Eigentlich ist es die Kraft Jesu, die die Leute gesund macht oder die irgendwelche Wunder vollbringt. Und deswegen können wir uns das auch nicht auf die Fahnen schreiben, wenn da irgendwas passiert. Aber das ist der Weg, den Gott uns gegeben hat, damit wir sein Reich bauen sollen. Nämlich in Kraft. Und es gibt keinen Grund, das hat Marcel Locher gestern auch immer wieder betont, er sagt, es gibt keinen Grund, weder exegetisch, also aus der Bibel zu begründen, noch historisch, also wenn wir die Geschichte anschauen, damit zu rechnen, dass diese Kraftwirkungen des Geistes aufgehört hätten. Wir sehen die durch die gesamte Kirchengeschichte, mal mehr, mal weniger zugegebenermaßen, aber die haben nicht irgendwann mal aufgehört und schon gleich gar nicht mit dem Ende der Apostelzeit. So, wir haben heute noch dieselbe Aufgabe, nämlich das Reich Gottes zu bauen. Wir haben dieselbe Aufgabe, nämlich die gute Botschaft weiterzusagen und den Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt, dass er ein Interesse an ihnen hat und dass er in Gemeinschaft mit ihnen leben möchte. Und damit die Menschen glauben, hat Gott uns diese Ausrüstung mit Kraft gegeben. Und niemand von uns war dabei. Also wenn ich jetzt hier rumgucke, niemand von uns genau war dabei. Aber die meisten von uns haben es gehört, wie unser eigener Gemeindeverband eigentlich entstanden ist. Warum sind denn so viele Leute damals nach Ulm zum Beispiel in die Donauhalle gekommen, um Hermann Zeiss zu hören? Habt ihr schon mal Hermann Zeiss predigen gehört? Also ich weiß nicht, ob ich da gegangen wäre. Weil der war schon komisch, oder? Also das fängt schon bei dem Bart an, der vielleicht so in den 30er und 40er Jahren irgendwie gut war, aber der hatte den offensichtlich später auch noch gut, das ist jetzt bloß ein Bart. Und dann hat er, also, hat er schon manche krasse Sachen gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob seine Verkündigung so toll war. Auch von Paulus wird gesagt, Paulus sagt, ich bin nicht in überredenden Worten gekommen. Ich hab hier nicht die großen Reden gehalten oder so. Das, was meine Verkündigung ausgezeichnet hat, war, dass Gott sich mit seinem Geist und mit der Kraft dazugestellt hat. Und das war dasselbe bei Hermann Zeiss. Warum sind die Leute gekommen, um sich das anzuhören? Weil sie gehört haben, dass da Leute gesund waren. Und wie gesagt, ich war selber nicht dabei, aber ich hatte bei uns in der Ulmer Gemeinde einige Leute kennengelernt, die eben dabei waren. Peter Schneider war damals noch dabei. Unser alter Gemeindeleiter hat mir nicht bloß einmal erzählt, dass sie anschließend einen ganzen Lieferwagen mit Krücken und Rollstühlen beseitigen mussten. Und das ist jetzt nicht irgendwo in Afrika passiert oder vor Tausenden von Jahren, sondern das war 1957 in der Donauhalle in Ulm. Gott hat die Leute gezogen, er hat sie gelockt, er hat Wunder getan, damit die Leute kommen und das Evangelium hören. Diese Wunder sind eigentlich nie Selbstzweck, sondern sie dienen dazu, die Menschen offen zu machen fürs Evangelium und das Wort zu bestätigen. Aber sie gehören dazu, wenn wir effektiv das Evangelium verkünden wollen. Und deswegen strecken wir uns danach aus und beten darum, dass das mehr und mehr auch passiert. So, jetzt komme ich zu dem dritten Punkt. Die Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was ihr mit Herrlichkeit verbindet. Wenn ich sage, dein ist die Herrlichkeit, an was denkt ihr? Was für Bilder, was für Beziehungen stellt ihr her? Genau, das ist Herrlichkeit, zum Beispiel. Was noch? Was Wunderschönes, genau. So, das habe ich auch erst gedacht. Und dann habe ich meine Konkordanz, meine elektronische benutzt und habe meine Herrlichkeit gesucht. Oh Leute, ich muss euch sagen, das war ernüchternd. Ich lese mal ein paar Dinge vor über Herrlichkeit. 2. Mose 33, Vers 18 bis 20. Da sagt Moses, also ihr müsst euch vorstellen, Moses führt dieses Volk. Das Volk ist ständig am Jammern und am Klagen und will Moses steinigen und sagt, wäre doch besser, wir wären in Ägypten gewesen. Und was hast du überhaupt? Sind jetzt Wüste? Und Mose, kann ich mir gut vorstellen, er war irgendwann mal am Ende und er hat gesagt, Leute, also, und dann war er auf dem Berg mit Gott. Und dann sagt er, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das, ich fand es so schön, Marcel Locher hat genau dasselbe gepredigt, wie du heute gesagt hast, wenn du, was war es, Geduld oder was hast du, wenn du Geduld willst, dann denk nicht, dass Gott dir Geduld gibt, sondern Gott bringt dich in Situationen, wo du Geduld lernst. So, und jetzt sagt Moses, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sagt Gott Folgendes. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Hört sich gut an, gell? Aber jetzt kommt's. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Von wegen Herrlichkeit. Gott sagt, ich halte meine Hand über dich und wenn ich dann vorbeigegangen bin, dann sehe ich meine Hand weg und dann kannst du mal von hinten nachgucken, das geht gerade noch. Aber die Herrlichkeit Gottes zu sehen, 2. Chronik 5, Einweihung des Tempels in Jerusalem. Salomo macht eine Riesenshow, schlachtet Tausende von Tieren und hat Chöre und Orchester, da wird es uns die Ohren wegblasen. Also die haben richtig Krach gemacht. Und also eine sagenhafte Einweihungsfeier und Pomp und Gloria und alles. Und dann heißt hier 2. Chronik 5, 13 bis 14, diese setzt, also da geht es jetzt um Orchester und was weiß ich, diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und den anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Das passt gut auf. Also sie haben richtig fetten Lobpreis gemacht, richtig, boah. So. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Und die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Da kam Gott mit seiner Gegenwart in den Tempel und die Priester sind rausgegangen, weil sie gesagt haben, das hält doch kein Mensch aus da drin. Und zwar nicht, weil es so laut war, das passiert heute vielleicht ab und zu, dass Leute rausgehen, weil es so laut ist. Nein, die sind gegangen, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen haben. Und da findest du ganz, ganz viele Beispiele im Alten Testament, wo die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit, wo die Leute zu Boden fallen und sagen, jetzt muss ich sterben. Denkt an den Hesekiel, an den Jesaja. Das ist was, wo ich mir sage, okay, das ist auch Herrlichkeit Gottes. Also wenn wir so sagen, dein ist die Herrlichkeit, dann hat das schon auch ein bisschen was mit Ehrfurcht zu tun. Und ein bisschen was damit zu tun, dass wir feststellen, Gott und wir spielen nicht in derselben Liga. Also das sind einfach Welten eigentlich, die uns trennen. Aber jetzt passt gut auf, wie das weitergeht mit dieser Herrlichkeit. Da gibt es zum Beispiel eine Verheißung, die Gott gibt in Jesaja 66, Vers 18. Und da kommen wir drin vor. Also nicht jetzt die Laubheimer direkt, aber ihr werdet es gleich sehen. Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken und komme, um die Völker aller Sprachen, ist da Schwäbisch mit dabei? Ja, preis dem Herrn. Und Hochdeutsch und Schlesisch und was weiß ich, und Rumänisch, Sächsisch, genau. Was? Also, Sie meinen jetzt ein anderes Sächsisch. Aber egal. Also, Völker aller Sprachen zusammenzurufen. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und jetzt merkt man schon, Gott macht irgendwie was anderes. Im Alten Testament ging es eigentlich nicht darum, dass wir die Herrlichkeit sehen. Das Volk Gottes, da hat Gott immer wieder gesagt, also meine Herrlichkeit, Leute, das ist eigentlich nichts für euch. Und jetzt kommt diese Verheißung, erstens mal merken wir schon, das geht über das Volk Israel hinaus. Das heißt, das bezieht sich irgendwie auf den neuen Bund, auf das, was kommen wird. Und jetzt sagt Gott, ich will diese Völker aus allen Sprachen dazu rufen und ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das heißt, dass Gott uns dazu berufen hat, seine Herrlichkeit zu sehen. Da muss irgendwie was mit uns passieren, dass wir das aushalten. Mit den Engeln. Da steht, glaube ich, irgendwas, aber das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das im Neuen Testament so seinen Lauf nimmt. Wer weiß, wo das erste Wunder Jesu passiert ist? In Kana. Nicht in Kanaan, das ist das ganze Land, sondern in Kana, in Galiläa. Johannes 2, Vers 11. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt sehen wir, was Gott mit Herrlichkeit meint. Jesus tut Wunder. Jesus zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Er offenbart seine Herrlichkeit. Also ein kleines Stück geht es jedenfalls. Das wird dann immer mehr. Und Jesus sagt dann, Matthäus 24, Vers 30, danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. So, jetzt sind wir ganz am Ende der Zeiten, was uns noch bevorsteht. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Also was wir haben ist im Alten Testament, da ist die Herrlichkeit Gottes was die Menschen immer wieder in Furcht und Schrecken versetzt und wo Gott auch sagt, niemand kann mich sehen und leben. Und dann sehen wir, dass Gott ankündigt, dass er was Neues machen wird, dass er nicht nur mit dem Volk der Juden arbeiten wird, sondern dass dazu noch die ganzen Völker kommen und dass die seine Herrlichkeit sehen sollen. Und dann sehen wir, wie Jesus anfängt, Wunder zu tun, wie es heißt, er offenbarte seine Herrlichkeit, wie da anfängt, was zu passieren. Und jetzt sehen wir schon, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit gehören irgendwie zusammen. So, und jetzt sehen wir, was Gott eigentlich vorhat. Nämlich, dass er in Herrlichkeit kommt und dass wir mit ihm entrückt werden, genau, in sein Reich kommen und dort die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Und jetzt kommt der letzte Punkt und da muss ich sagen, als ich den dann noch vorbereitet habe, da habe ich gedacht, jetzt hätte ich gern nochmal eine Stunde Zeit oder noch mehr. Ich weiß nicht, ob es euch aufgebaut, aber mich jedenfalls hat es total gefreut, was ich da gelesen habe. Und das möchte ich jetzt einfach nur teilen, mit dieser Ewigkeit. Also erstmal, dieses Ewigkeit kann man jetzt natürlich auch beziehen auf die anderen drei Sachen. Also Gottes Herrschaft ist ewig. Amen. Gottes Macht ist ewig. Amen. Und Gottes Herrlichkeit ist ewig. Amen. Ja genau, das kommt jetzt. Das kommt jetzt, Robert. Die neue Dimension. Das sage ich jetzt was dazu. Also Gottes Verheißung ist jetzt, dass die Begrenzung unserer Menschlichkeit aufgehoben wird und dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das beweise ich euch aus der Bibel. 1. Korinther 13, Vers 12. Wir haben uns auf der Herfahrt noch über Spiegel unterhalten. Unsere Tochter lernt ja gerade Logopädie und da muss sie Spiegel benutzen, damit das Kind sieht, was in seinem Mund passiert, im Pümmel und so. Und dazu braucht sie Spiegel. Und da schreibt Paulus jetzt auch was von einem Spiegel. Und wenn wir an Spiegel denken, also wir haben heute richtig schöne Spiegel. Damals gab es solche Spiegel nicht. Also die Spiegel, die waren meistens so polierte Metallflächen, wahrscheinlich nicht ganz eben, ein bisschen Dellen drin. Und dann könnt ihr euch vorstellen, habt ihr schon mal euch, also schon mal in der Autoscheibe oder sowas, oder dann gibt es auf dem Jahrmarkt jetzt manchmal so Zerrspiegel, oder vielleicht habt ihr schon mal einen blank polierten Teller gesehen, habe ich da drin gespiegelt und habe mir gedacht, oh, ein bisschen verzogen und so. Und das ist so das Bild, was ihr haben müsst, wenn ihr an einen Spiegel denkt, wenn Paulus hier von einem Spiegel redet. Sagt er, jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Könnt ihr euch so eine Metallplatte vorstellen, die so ein bisschen nicht ganz eben ist und so vielleicht ein paar Dellen hat und da siehst, ja, das könnte mein Gesicht sein. So. Wir sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Denn in Paulus geht es darum, wenn wir dann im Himmel bei Gott angekommen sind, dann werden wir nicht mehr in so rätselhaften Umrissen sehen und manchmal ein bisschen raten müssen, wie Gott eigentlich ist, sondern dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das ist neu. Das war im Alten Testament nicht vorstellbar. Von Angesicht zu Angesicht. Und diesen Zustand, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, den dürfen wir in alle Ewigkeit genießen. Sehr gut. Und jetzt möchte ich ein bisschen was aus der Offenbarung vorlesen. Wie gesagt, also ich fand es so gewaltig, als ich es gelesen habe. Ich lasse einfach ganz viel weg, weil im Prinzip sind es zwei Kapitel. Die dürft ihr gerne daheim oder so nachlesen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Aber nehmt euch Zeit, weil vermutlich kommt ihr da nicht mehr davon weg. Also ich fand es jedenfalls super. Wir finden es in Offenbarung Kapitel 21. Und ich lese jetzt einfach so abschnittsweise immer wieder mal was vor, was uns der Johannes über unsere Zukunft sagt. Und ich hoffe, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass du diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ich möchte nicht wie der Rest dieser Welt irgendwo in der Verdammnis enden, sondern ich möchte die Ewigkeit bei Gott verbringen. Jesus hat für meine Schuld und Sünde bezahlt. Ich nehme dieses Opfer an und dann werde ich im Himmel bei ihm sein. Jetzt passt gut auf. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Hat jemand schon mal eine Braut gesehen? Ist das schön? Ich erinnere mich an eine Braut ganz besonders. Ja, jetzt kann ich gerade aufhören mit Predigen. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich die Predigt hier auch gehalten habe, aber ich erinnere mich, in Ulm habe ich die Predigt mal gehalten über die Gemeinde und über die Bilder, die Gott für die Gemeinde hat. Und wenn wir nachher noch drauf kommen, dass ein Bild für die Gemeinde ist die Braut Christi. Und dann habe ich kein anderes Bild gefunden als unser Hochzeitsbild. Und da war die Braut. Das hat der Gemeinde auch gut gefallen. Genau. Aber ihr habt vielleicht eine andere hübsche Braut vor Augen, das auch noch. Also das jedenfalls, was ich so höre, sind die Frauen eigentlich als Braut am meisten rausgeputzt, oder? Am schönsten, da macht man sich die meiste Mühe. Also, die neue Stadt, die kommt da, sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Was fällt euch dazu ein? Also erstmal finde ich das absolut gewaltig, dass Gott unter uns wohnen will. Und dann haben wir gedacht, aber eigentlich hat es schon angefangen, oder? Gott wohnt irgendwie schon unter uns. Und jetzt für die Hebräisch-Kenner unter uns, wer kann mir denn das übersetzen? Gott ist mit uns. Geisorum ist schwierig. Gott ist mit uns. Das gibt es auch als Vornamen. Genau. Emmanuel. Und jetzt frage ich euch, kennt ihr jemanden, der Emmanuel genannt wurde? Das war Jesus. Und da hat es angefangen. Gott unter uns. Das ist im Übrigen auch ein wichtiges Argument für die Göttlichkeit Jesu. Gott unter uns. Gott mit uns. Jetzt kommen wir auf die Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wer, ich glaube, der Robert oder wer hat es gesagt, mit den, was die Herrlichkeit bedeutet. Genau das kommt jetzt. Er wird alle Tränen, Vers 4 sagen wir jetzt, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Und er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf. Denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das ist unsere Zukunft. Und wisst ihr was? Wir beten dafür und wir glauben, und ich habe gerade vorher gesagt, die Kraft Gottes und alles, das lasse ich auch alles stehen. Wir beten dafür, dass Gott Wunder tut und dass wir von Krankheit geheilt werden. Aber wisst ihr was? Solange wir auf dieser Welt leben, wird es Krankheit geben, wird es Leid geben und werden wir auch als Christen Tränen vergießen. Aber es kommt eine Zeit, wo das alles zu Ende sein wird. Und es wird keine Tränen geben und kein Leid, kein Geschrei. Und wo Gott all unsere Tränen trocknen wird. Das ist unsere Zukunft. Und Gott sagt, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Nicht nur frommes Wunschdenken. Lesen wir weiter im Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Und er sagte zu mir: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Jetzt habe ich es vorher schon verraten. Wer ist die Braut? Die Gemeinde. Also das ist im Rest der Bibel eigentlich relativ klar. Das neue Jerusalem, haben wir schon gesehen, wird auch schon als Braut irgendwie bezeichnet. Aber jetzt hört mal gut zu. Also er sagt ihm: Ich zeig dir die Braut. Lese es nochmal vor. Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und jetzt gleich der nächste Vers. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. Also da könnte ich jetzt wieder eine Bibelwoche drüber machen. Ich erinnere euch bloß daran, wir werden irgendwann mal entrückt. Also das heißt, wir werden von dieser Erde weggenommen, noch bevor Jesus wiederkommt, und werden zu ihm in den Himmel verrückt, weil deswegen sage ich immer, wir Christen, wir sind verrückt. Wir werden zu ihm kommen und dann wird die Trübsalzeit hier auf der Erde stattfinden mit schrecklichen Dingen. Und dann wird Jesus wiederkommen und seine Heiligen mit ihm, heißt es. Und ich würde jetzt mal ganz steil behaupten, das ist das neue Jerusalem. was aus dem Himmel herabkommt. Die Gemeinde, die vorher zu ihm entrückt wurde, die mit ihm wieder zurückkommt. Gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich möchte einfach noch ein bisschen den Mund wässrig machen für unsere Zukunft. Also da entrückte er mich in der Verzückung auf einen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. Erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Gott will die Gemeinde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen. Das beginnt jetzt und das wird sich vollenden in der Ewigkeit. Weiter im Vers 23. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Außer nachts, denkt man sich jetzt, gell? Dann kommt, Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und dann geht es weiter im Kapitel 23, im Vers 3. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und der Engel sagte zu mir, diese Worte sind, wir kennen es schon, zuverlässig und wahr. Jetzt wärt ihr dran. Genau, also Halleluja wäre okay, Amen wäre okay, was auch immer. Das ist unsere Zukunft. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit, Amen. Und deswegen, finde ich, gehört der Schluss dazu. Der hat zwar der Matthäus nicht aufgeschrieben, aber wenn wir das Vaterunser beten, dann sollen wir das ruhig dazu sagen. Also nicht, dass wir jetzt sagen, das muss und was weiß ich, und die Katholiken haben das damals alle falsch gemacht und so, und die beten es inzwischen ja auch. Das ist ja gar nicht der Punkt, dass man sich darüber streitet. Ich habe mir gedacht, eigentlich haben die Katholiken eigentlich die bessere Tradition gehabt, was die Genauigkeit des Bibeltextes angeht. Aber, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das Reich Gott gehört. Guck mal, wenn du dem Problem gegenüberstehst, wir haben das heute zum Teil in den Gebeten auch schon gehört, und das wird, solange wir auf dieser Welt sind, wird es nicht enden. Und sich dann immer wieder daran zu erinnern und zu sagen, Herr, dein ist das Reich. Du bist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Du bist der, der die Macht hat. Und dein ist die Kraft. Und die behältst du nicht bloß für dich, sondern die gibst du uns sogar. Und wir dürfen damit rechnen, dass du mit deiner Kraft eingreifst. Und dein ist die Herrlichkeit. Und ein Stück von dieser Herrlichkeit fängt an, unter uns sichtbar zu werden. Und das Ganze, das wird nicht aufhören mit unserem Tod, sondern es wird sein in alle Ewigkeit. Dann denke ich, wie viel schöner kann man ein Gebet eigentlich abschließen? Und diese Predigtreihe. Und jetzt sagen wir miteinander nochmal Amen. Ja. So. Jetzt haben wir also eine wunderschöne Perspektive. Und jetzt ist die Frage, wie werden wir Teilhaber an diesem Projekt? Kennt ihr die Geschichte, wo dieser Geschäftsmann im Flugzeug sitzt und neben ihm so ein richtig gut aussehender Verkaufsfuzzi? Habt ihr die Geschichte schon mal gehört? Sonst erzähle ich es euch ganz kurz. Das war also vermutlich eine echte Geschichte oder wird jedenfalls so ähnlich erzählt. Also es war ein Pastor, der irgendwie gerade nicht so wirklich gut drauf war. Und neben ihm saß so ein Typ so mit Nadelstreifen und so. Kennt ihr das? So Geschäftsleute halt. Und dann hat der Pastor beschlossen, dass er sich halt möglichst duckt und nicht viel sagt, damit nicht rauskommt, wie mies er sich eigentlich fühlt. Aber es hat nicht funktioniert. Der Geschäftsmann hat ihn angesprochen und hat angefangen zu prahlen über sein Unternehmen und er finanziert Schönheitsoperationen. Also er sorgt quasi für die Finanzierung, dass die Frauen, die sich das eigentlich nicht leisten können, sich das dann irgendwie trotzdem leisten können und dafür Schulden machen und so. Und war total begeistert und hat ihm vorgeschwärmt, wie toll das funktioniert und alles. Und er hat ihn dann gefragt, was machen Sie so? Und dann hat er ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin eigentlich in einer ganz ähnlichen Branche tätig. Sie verändern Körper, wir verändern Persönlichkeiten. Oh, das wird sehr interessant. So. Und dann hat er halt so dargestellt, wie das bei ihnen so funktioniert und großes Unternehmen, also Filialen in jedem Land der Welt, in jeder größeren Stadt. Und er sagt, ja, es muss aber viel Geld kosten. Sagt er, ja, aber irgendwie, unser Chef, der hat irgendwie nie zu wenig. Der irgendwie hat er immer genügend Geld. Ja, wie funktioniert denn das? Sagt er, ja, das ist ein Familienunternehmen. Da gibt es einen Vater und einen Sohn und wir haben einen richtig guten Geist in unserem Unternehmen. Sagt er, ja, und meine Altersvorsorge, die ist genial. Mein Chef, der hat für mich schon ein Apartment vorbereitet in wunderschöner Lage und das bekomme ich dann, wenn ich aus dem Unternehmen ausscheide. Haben Sie das auch? Ja, das ist so, ja, wenn man das mal so sieht. Genau, und jetzt geht es darum, wie wir in dieses Unternehmen einsteigen. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt und das, denke ich, wissen wir auch. Gott bietet uns an, dass wir seine Partner werden dürfen. Er formuliert es in der Bibel ein bisschen anders. Er sagt, ich möchte einen Bund mit euch schließen. Und das machen wir jetzt mit diesem Abendmahl. Oder wir erinnern uns daran. Wir erneuern diesen Bund. Wir sagen, Gott, ich danke dir, dass ich zu dir gehören darf. Ich danke dir, dass du bezahlt hast. Jesus sagt, so oft ihr von diesem Brot esst, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, dass ich für euch gestorben bin. Und das ist das, was wir heute machen. Wir verkündigen, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld. Wir verkündigen, dass wir unsere Schuld nicht mehr selber tragen müssen. Wir verkündigen, dass wir die Strafe, die eigentlich auf uns liegen würde, nicht mehr tragen müssen, weil er sie für uns getragen hat. Daran erinnert uns das Brot, weil er seinen Körper hat foltern lassen für uns, weil er bereit war, seinen Körper in den Tod zu geben. Und daran erinnert uns der Traubensaft in dem Fall, nämlich an das Blut Jesu, was geflossen ist. Und weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat, weil er das Opferlamm geworden ist, deswegen dürfen wir sicher sein, dass das, was uns von Gott getrennt hat, aus dem Weg geräumt ist, und wir die Ewigkeit in der Herrlichkeit verbringen werden. Marcel Locher hat gestern, ich musste so schmunzeln, weil ich denke, das hat jeder von uns in einer ähnlichen Form schon mal erlebt, erzählt, dass er also ganz frisch gläubig war in der Schweiz. Da hatten sie wohl so einen Einsatz und haben sie Flyer verteilt. Und dann ging er zu einem Mann hin mit so einem dicken Rauschebart, der saß da irgendwie auf einer Parkbank und so. Und dann hat er eben die Einladung gegeben und hat er so hochgeguckt und gesagt, das kann niemand wissen. Und er hat gesagt, doch, ich weiß es. Also ich habe solche Leute auch schon getroffen. Ich bin sicher, jeder, der schon mal mit irgendjemandem über den Glauben gesprochen hat, der hat diesen Satz schon gehört. Ja, das kann niemand wissen, ob er in den Himmel kommt oder nicht. Doch, wir können es wissen. Warum? Weil wir besser sind als die anderen, weil wir uns mehr angestrengt haben, weil wir sündlos sind. Nein. Weil Jesus für uns bezahlt hat. Er hat uns die Eintrittskarte gekauft. Wer war gestern Abend in Madrid? Oder wo hat das Spiel stattgefunden? In Lissabon. Ja, haben sie es ja nicht so weit gehabt. Eigentlich hätte Bayern spielen müssen. Ich weiß auch nicht, was da schiefgegangen ist. Aber guck mal, wenn ich dir jetzt vor einer Woche die Eintrittskarte gegeben hätte. Ich hätte gesagt, hier, die Eintrittskarte für das Champion League Endspiel. Oder ich würde jetzt eine Eintrittskarte schenken für das Endspiel in Brasilien. Wo die Deutschen ja dann nicht dabei sein werden, vermutlich. Also, gut, wie auch immer. Und ich würde sagen, hier habe ich bezahlt für dich und den Flug auch noch. Und ich würde dir das Ticket und die Flugtickets und alles geben. Sagen, hier kannst du nehmen. Dann kannst du sagen, ich werde beim Endspiel dabei sein. Warum? Weil du dich angestrengt hast? Nein, weil es ich für dich gekauft habe und weil ich es dir geschenkt habe. Das Einzige, was du machen musst, du musst an den Flughafen gehen und in den Flieger einsteigen und musst in das Stadion rein. Es hilft dir nichts, wenn du diese Eintrittskarte bei dir irgendwo an die Wand hängst, sondern du musst es einlösen. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir sein Angebot annehmen. Und entweder du erneuerst diese Entscheidung, die du schon oft getroffen hast heute, oder du tust es vielleicht zum ersten Mal. Und was für eine schönere Gelegenheit gibt es, als das beim Abendmahl zu tun. Genau, und dazu möchte ich uns jetzt einfach einladen. Wir werden jetzt wir singen noch ein Lied miteinander.